Mikas Matrix. Der feministische unter dem politischen Podcast. Hey und herzlich willkommen. Ich habe hier einen Podcast für euch, der Politik mal anders betrachtet als vom patriarchalen Misthaufen, nämlich feministisch. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Und wenn ihr mehr über mich wissen wollt, dann schreibt mir oder schaut einfach mal in die Shownotes. Diesen Podcast mache ich für Sie, für dich, für euch. Feminismus ist für alle da. Kommt her, hört zu. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Dies ist die dritte Folge von Mikas Matrix. Und weil der Podcast noch einigermaßen neu ist, will ich kurz erzählen, was euch erwartet. Nachrichten aus dem Patriarchat zum Beispiel, Geschichten aus dem Ausland, männliche Zwischenrufe und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Und keineswegs zu vergessen, spannende Gespräche mit tollen Frauen zu einem aktuellen politischen Thema gibt es auch. Vielleicht auch mal mit einem Mann. Nun zu meiner Gästin in dieser Folge. Wenn ihr irgendwann mal Nachrichten schaut, kennt ihr sie alle aus dem Fernsehen. Egal ob im Öffentlich-Rechtlichen oder bei den Privaten, sie ist eine großartige Journalistin und Moderatorin. Nachrichten und wie sie am besten präsentiert werden, damit sie bloß nicht langweilig sind, das ist ihr Ding. Zur dritten Folge von Mikas Matrix begrüße ich Pina Atalay. Pina weiß, wie es sich anfühlt, das andere in dieser Gesellschaft zu sein. Das Kind mit der Migrationsgeschichte. Das Mädchen aus der Arbeiterfamilie. Aber das alles hat sie nie gestoppt, sondern angespornt. Wie es den türkischstämmigen Mädchen und Frauen in Deutschland ergeht, wie es um ihre Zugehörigkeit steht, darüber werden wir reden. Doch bevor ich mit Pina Atalay spreche, hier erstmal, wie ich bereits angekündigt habe, die Nachrichten.
Nachrichten aus dem Patriarchat.
Schlechtes Zeugnis für Deutschland. Wie steht es in der Bundesrepublik um die Menschenrechte? Nicht besonders gut, stellt der UNO-Menschenrechtsrat fest und präsentiert der Bundesregierung 346 Verbesserungsvorschläge. Darin geht es unter anderem um Rassismus, aber auch um Gewalt gegen Frauen. Auf beiden Feldern tue die Bundesregierung zu wenig, um die Betroffenen besser zu schützen. Das müsse sich ändern, so der Menschenrechtsrat in seiner Empfehlung. In Deutschland wird jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben zum Opfer sexualisierter Gewalt. Jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer von Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner. Frauen in der Hamas. Die Terrororganisation Hamas vertritt eine extrem patriarchale Weltsicht, in der Frauen auf die traditionelle Rolle als Mütter und Erzieherinnen festgelegt werden. Gleichzeitig aber gibt sich die Organisation modernistisch und fördert die Schul- und Hochschulbildung von Mädchen und Frauen. Das betont der Hamas-Experte Josef Krotoru im Interview mit Bascha Mika. Geht es nach der Hamas, sollen Frauen auch eine Rolle im islamischen Heiligen Krieg spielen, so Krotoru. Tatsächlich seien aber bisher keine weiblichen Guerilla-Einheiten aufgebaut worden und nur wenige Frauen würden in den Qassam-Brigaden kämpfen. Opfer-Täter-Umkehr in Erfurt. Die thüringische Landeshauptstadt steht in der Kritik. Die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen wirft dem Verantwortlichen vor, den Opfern sexueller Gewalt zu wenig Schutz und Hilfe zu bieten. Wie ein externes Gutachten bestätigt, gab es am Opernhaus der Stadt sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch gegenüber Frauen. Weil die Erfurter Gleichstellungsbeauftragte dies öffentlich machte und die Betroffenen unterstützte, wurde sie fristlos entlassen und ihrer Lebensgrundlage beraubt. Der verantwortliche Generalintendant des Opernhauses hingegen wurde lediglich beurlaubt. Und das bei vollen Bezügen.
Wusstet ihr, dass in deutschen Medien viermal mehr über Männer berichtet wird als über Frauen? Das ist doch übel, oder? Deshalb haben sich über 30 Journalistinnen, die im Ausland arbeiten, in einem Netzwerk zusammengeschlossen. Sie wollen Frauen auf der ganzen Welt sichtbar machen. Deine Korrespondentin heißt das Netzwerk und es wird uns regelmäßig mit Nachrichten jenseits des deutschen Tellerrands versorgen.
Hey, Bascha, ich bin's, Mareike. Ich melde mich heute aus Dublin.
Was ich euch heute erzählen möchte, ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Verhütung ist in Irland kostenfrei. Zumindest für Frauen, Mädchen, trans- und nicht-binäre Menschen zwischen 17 und 31 Jahren. Die können verschreibungspflichtige und Notfallverhütungsmittel kostenlos bekommen. Und das in einem Land, das lange als sehr katholisch und traditionell galt. Schließlich war Verhütung bis 1979 komplett verboten und auch danach nur zur Familienplanung nach Ermessen der MedizinerInnen erlaubt. Vollständig legalisiert wurde Verhütung in Irland erst 1993. In den letzten Jahren hat die Grüne Insel aber große Fortschritte in Sachen Gleichberechtigung und Offenheit gemacht und zum Beispiel die Ehe für alle eingeführt und das Abtreibungsverbot aufgehoben. Es gab die neue Verhütungsmittelregelung für Menschen bis 25 bereits seit 2 Jahren, aber seit Anfang des neuen Jahres gilt sie nun auch bis 31. Kostenlos zu haben sind Pille, Spirale, Ring, Pflaster, Implantat, Injektion und die Pille danach. Nicht im Programm enthalten sind Kondome, aber not to worry, alle Menschen in Irland, die älter sind als 17, egal welchen Geschlechts, können Kondome und Gleitmittel kostenlos über Postdienste, Gemeindeeinrichtungen und Gesundheitszentren in Unis und Co. bekommen. Ganz schön sexy, Irland.
Wie schön, dass du dich gemeldet hast, liebe Mareike. Schon erstaunlich, wie sich Irland, das früher die Hölle war, wenn es um Abtreibung oder Verhütung ging, entwickelt hat. Mareike Gräpel gehört, wie gesagt, zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut in die Shownotes.
And the Oscar goes to...
Ja, hier geht es tatsächlich um die Oscars, besser gesagt, um das, was sich in diesem Jahr drumherum abgespielt hat. Selten war Deutschland bei den Oscar-Verleihungen so präsent wie diesmal. Gleich mehrere Nominierungen gab es. Für Sandra Hüller und Wim Wenders, für Sandra Hüller und Wim Wenders, für Sandra Hüller und Wim... Merkwürdig. War da nicht noch jemand? War nicht ein dritter deutscher Beitrag nominiert für den Auslands-Oscar? Na klar, da war ein dritter. Aber die deutschen Medien haben ihn geflissentlich unterschlagen. In Spiegel, Stern und Süddeutscher Zeitung Berichterstattung rauf und runter über den Oscar, Sandra Hüller und Wim Wenders, Sandra Hüller und Wim Wenders. Kaum ein Wort über Ilka Csatak, einen der besten Filmemacher, den das Land zu bieten hat, der noch beim Deutschen Filmpreis im vergangenen Jahr unglaublich abgeräumt hat. Der Name seines Films fiel durchaus mal, aber der des Regisseurs? Naja, Ilka Csatak kommt einem eben nicht so leicht über die Lippen oder in einen Text hinein, nicht wahr? Türkischer Hintergrund, oder? So eine Migrationsgeschichte. Diese Menschen sind eben die anderen und leicht zu übergehen, wenn sie in Konkurrenz zu echten Deutschen stehen. TürkInnen in Deutschland. Wie ignorant, nachlässig oder rassistisch gehen wir hierzulande mit ihnen um? Scheitert die Integration bereits am Namen? Oder sollten wir uns mal entspannen und daraus kein Drama machen? Darüber spreche ich jetzt mit Pina Atalay. Genau, schon wieder so ein Name, der nicht wirklich deutsch klingt, ist er ja auch nicht. Er ist türkisch. Ich freue mich, dass du da bist, liebe Pina. Weißt du noch, wie wir uns das erste Mal begegnet sind und wo?
Das muss gewesen sein, doch bei der Phoenix-Runde, oder?
Völlig richtig. Und weißt du noch, was du da zu mir gesagt hast? Seitdem habe ich dich wirklich gleich lieb gewonnen. Du hast auf meine Schuhe geschaut und hast gesagt, ach, sind die toll. Und da saßen wir schon im Studio und eigentlich ging's gleich los mit der Sendung. Und trotzdem war es dir wichtig, noch schnell was zu meinen Schuhen zu sagen. Und ich finde das eigentlich so toll bei Gesprächen unter Frauen, das ist möglich. Man redet über hohe Politik und im nächsten Moment über die Lippenstiftfarbe und dann kommt man wieder zurück zur Politik.
Das finde ich auch, diese Mischung muss ja irgendwie sein, obwohl ich mich erinnern kann, dass ich, glaube ich, in dem Moment, als ich es aussprach, dachte, ups, weil ich das Thema nicht mehr recht erinnere, worüber wir gesprochen haben, aber eben, es war etwas Hochpolitisches, Phoenix-Runde ist ja immer in die Richtung und da sitzen ja dann immer gestandene Journalistinnen und Journalisten und ich sag erstmal, oh, deine Schuhe sind aber toll und du hast aber so toll reagiert, du hast mir gesagt, wo es die gibt und es dir ganz bequem sind und dann konnten wir aber innerhalb von Sekunden umswitchen zum Thema und ich finde auch, das muss einfach möglich sein, weil das war so in mir in dem Moment.
Sag mal, warst du eigentlich die erste türkischstämmige Journalistin, die bei Phoenix moderiert hat?
Ich glaube ja. Also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich jetzt zugegebenermaßen nicht quasi alle Moderatoren und Moderatoren der Vergangenheit kenne. Aber in der Zeit, als ich dort war, war das schon so. Und was bei Phoenix aber auch spannend war, ich war ja schon beim NDR und war da Inlandskorrespondentin und habe die Nachrichten moderiert, dass das nicht Thema war. Das war eigentlich ganz klar, die ist Journalistin, die kann das, wir probieren es, die macht gute Interviews. Und mein Chefredakteur damals hat mich vorgeschlagen und das war eigentlich gar nicht so ein Thema. Es half mir natürlich bei manchen Situationen, wenn es auch irgendwie um bestimmte Sachen ging, weil ich da vielleicht irgendwie ein bisschen besser drin war in den Themen. Aber die haben mich wahrgenommen als Journalistin, das weiß ich noch, dass ich das gut fand.
Das heißt, du hast dich nie als Quotentürkin im Öffentlich-Rechtlichen gefühlt?
Da gab es schon Momente, wo das so war, weil man auch so ein bisschen dazu gemacht wird und nicht nur von dem Öffentlich-Rechtlichen, sondern vom ganzen System. Also ich habe ja mal ein Buch darüber geschrieben, Schwimmen muss man selbst, kurzer Werbeblock, wo ich auch erzähle, wie das mit den Tagesthemen lief. Und das war intern sicherlich auch ein Pluspunkt sozusagen. Es war dann kein Minuspunkt mehr, sondern Pluspunkt, meine Einwanderungsgeschichte. Aber es war überhaupt nicht ausschlaggebend, weil natürlich klar war, ich stehe da vor einem Millionenpublikum, ich muss schon können, was ich da tue. Trotzdem wurden alle Artikel darüber geschrieben. Die Zeittitelte sprechen aber gut Deutsch und so. Also es war immer quasi in dem...
Als wärst du nicht in Deutschland geboren und mit genau, der deutschen Sprache
obwohl sie
aufgewachsen.
Das, obwohl sie das genommen haben, muss ich fairerweise sagen, weil mir das oft gesagt wird. Ne? Deswegen haben sie das benutzt. Aber es stand schon so in der Presseberichterstattung eher im Vordergrund. Und ich konnte sie auch gar nicht so richtig übel nehmen, weil auf der einen Seite dachte ich, mein Papa war total stolz. Wow, ja, jetzt ist irgendwie... Wir sind hier damals hier angekommen, irgendwie Anfang der 70er und haben in irgendwelchen Baracken gewohnt. Keiner hat uns ernst genommen. Es ist mein Name, meine Tochter im ersten deutschen Fernsehen. Das war für den toll. Und gerade die Migrantengeneration, sage ich mal seine, ja, war da ganz stolz. Und deswegen war ich so hin und her gerissen. Irgendwie war es schön, aber irgendwie dachte ich, ja, mein Gott, ich bin hier geboren. Also why not?
Die Bundesrepublik hat ja seit den 1960er Jahren eine Einwanderungsgeschichte. Und dennoch hat es ja wahnsinnig lange gedauert, bis überhaupt Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund in die Medien kamen und journalistisch arbeiten konnten. Und heute ist es immer noch eine Minderheit mit diesem Hintergrund, obwohl sie natürlich bei bestimmten Themen, also ich will jetzt die Kollegen und Kolleginnen nicht darauf festlegen, das ist ja auch immer blöd, aber dennoch haben sie ja oft von ihrem Erfahrungshintergrund noch ganz andere Sachen beizutragen, was ja auch wichtig ist. Verstehst du, warum das immer noch nicht funktioniert?
Ich glaube, man muss das schon so ein bisschen multikausal sehen. Du hast auf der einen Seite natürlich viele, gerade türkischstämmige, die nicht so einen hohen Bildungshintergrund haben, die damals kamen. Also gerade in den 70ern oder 60ern waren das eben Arbeiter. Die kamen wirklich aus Dörfern, auch aus Istanbul zum Teil. Aber auch meine Eltern, die haben irgendwie gerade die Grundschule zu Ende gemacht, sind dann in eine Lehre gegangen und sind Handwerkerin gewesen, aber waren jetzt nicht irgendwie mit Studienabschluss. Und das hat schon mal, glaube ich, eine Rolle gespielt, dass der Beruf der Journalistin überhaupt nicht in Frage kam. Also das gab es in der Familie nicht, auch überhaupt, dass mal jemand studiert hat oder so. Da war es dann eher üblicher, dass man auch einen Handwerksberuf lernte, Friseurin, Schneiderin, was auch immer, was ja auch gute Jobs sind, aber was nichts für mich war damals. Und dann kommt sicherlich auch dazu, dass der Beruf der Journalistin in manchen Ländern auch gar nicht vielleicht so verbreitet oder so angesehen ist und so weiter. Das spielt eine Rolle. Aber auch, dass es einem nicht zugetraut wurde. Das waren halt die Arbeiterkinder, ja. Ich bin das Arbeiterkind gewesen, das türkischstämmige. Und dem traut man, glaube ich, nicht so richtig zu, dass die jetzt nun den Deutschen oder in Deutschland die Welt erklärt. Und das ging aber ganz schnell weg.
Aber warum bist du denn Journalistin geworden?
Das begann mit Neugier, würde ich sagen. Also meine Mama hat erzählt, dass ich schon als kleines Kind permanent, was Kinder sowieso machen, aber nochmal in extremem Maße alles irgendwie versucht habe zu verstehen. Und mein Vater hatte mal viel Nachrichten geguckt. Also wir haben zusammen viel geguckt. Natürlich war ich dann irgendwie auch mit jungen Jahren noch nicht so richtig interessiert, auch an Zeitungen. Das gab es bei uns nicht. Da lag jetzt keine Süddeutsche Zeit, Frankfurter Rundschau oder eine andere Zeitung rum. Aber ich war immer interessiert an dem, was auf der Welt passiert. Und vor allem wollte ich es verstehen. Und dann kam ich irgendwie zum Radio. Radio fand ich natürlich auch spannend. Ich war 18 mit Musik und das wirkte alles irgendwie cool, wenn ich den zuhörte. Also ich glaube, das spielte auch eine Rolle. Und dann wurde ich aber sehr schnell, weil immer alle sagten, du bist eher die Seriöse, du bist gar nicht so lustig, so wie ich bin überhaupt nicht lustig, ich finde mich super lustig. Und bin dann ganz schnell in den Nachrichten gelandet. Und da habe ich dann wirklich eine Leidenschaft für noch mehr entwickelt.
Du hast es eben schon erzählt, deine Eltern sind Anfang der 1970er Jahre als Gastarbeiter in die Bundesrepublik gekommen. Wusstest du, dass eben nicht nur Männer als Arbeitskräfte angeworben wurden, sondern auch sehr viele Frauen? Ich wusste das zum Beispiel eigentlich gar nicht. 678.000 Männer und noch ein paar mehr wurden aus der Türkei angeworben, aber auch über 146.000 1000 Frauen. Das sind ja nun nicht gerade wenig.
Ich weiß jetzt nicht, ob die dann sozusagen mit ihren Männern angeworben wurden, aber die einzeln angeworben wurden.
Nein, das sind wirklich Frauen, die als Arbeitskräfte angeworben wurden. Bei den Zahlen, die ich gesehen habe, wurde explizit darauf hingewiesen, dass das eben sehr viele Frauen waren, die verwitwet waren, die geschieden waren oder auch junge Frauen, die oft gegen den Willen ihrer Familie nach Deutschland gekommen sind.
Ja, weil es wurde ja tatsächlich, also da bei uns, ich bin da im Kreis Lippe groß geworden, weil meine Eltern dort landeten sozusagen, man wurde ja verteilt, man konnte sich da nicht aussuchen und da gab es dann eben viel, auch so kleine industrielle Betriebe, wo dann gearbeitet wurde und eben Schneidereien haben ganz viel gesucht und klar, das passt dann auch, dass dann Frauen angeworben werden. Ne? Also es ging ja einfach darum, wer ist einigermaßen fit, man wurde ja auch so richtig durchgecheckt, richtig fies, von oben bis unten, also körperlich, psychisch und so weiter, ob man denn jetzt für den Arbeitsmarkt tauglich ist, also wenn man jetzt glaube ich so...
Noch
in der Türkei. Also es gab Ausschlussverfahren, wenn man jetzt, sage ich mal, nur mit einem Zahn und krank wirkte oder gebrechlich, wurde man nicht genommen. Also man musste schon fit sein. Und das erinnert meine Mutter auch sehr stark und mein Vater, weil die fanden das natürlich nicht so schön, dass man da irgendwie wie so ein Vieh begutachtet wird.
Es wundert einen nicht wirklich, dass diese Frauen selbst von ihren Landsleuten, ihren Landsmännern nicht besonders geschätzt wurden. Denn sie haben weniger verdient, also noch weniger als die männlichen Gastarbeiter. Und für die Männer war das dann so etwas wie Lohndrückerei. Und da viele Männer natürlich auch ein traditionelles Frauenbild hatten, passt es ihnen natürlich gar nicht, dass Frauen selbstständig ins Ausland gingen, um dort Geld zu verdienen. Du bist ja ein paar Jahre geboren, nachdem deine Eltern eingewandert sind, in Lemgo. Wie sehr war dir denn als Kind bewusst, dass du einen anderen familiären Hintergrund hast als die meisten Kinder um dich herum?
Gar nicht so sehr. Das kam eher so als Teenagerin. Also als ich klein war, haben zum Glück meine Eltern mir auch alles ermöglicht. Und ich habe das gar nicht als Ermöglichen wahrgenommen. Also sprich, wir hatten Weihnachten, wir haben Weihnachten gefeiert. Es gab einen Tannenbaum, ich durfte Flöte spielen, krumm und schief. Und Hauptsache, ich kann auch spielen. Ich habe gebastelt.
Sterne
gebastelt. Ich habe ans Christkindl Briefchen geschickt und die auf die Fensterbank gelegt. Das haben wir alles gemacht. Oder wenn wir, das hat sich so bei mir eingebrannt, beim Fleischer waren. Da wurde man ja immer gefragt, ob das Kind eine Scheibe Wurst will. Das war natürlich Schweinewurst. Meine Eltern aßen das nicht. Und ich weiß, dass meine Mutter mich kurz anguckte und ich sagte, ja klar will ich das. Und sie, ja, isst man. Hat mir aber gar nicht gesagt, was jetzt vielleicht für sie das Problem sein könnte. Ja, also die haben es geschafft, dass ich das eigentlich gar nicht so gespürt habe. Und das ging dann eigentlich eher so als Teenagerin los, dass ich merkte, Moment mal, irgendwie die Sprache ist anders. Ich fahre permanent immer in die Türkei. Ja, alle machen coolen Urlaub in Italien, Spanien, Frankreich. Ich muss jedes Jahr in die Türkei. Ich fand es natürlich total blöd, obwohl ich dann Oma und Opa sehen konnte. Und da merkte ich dann einen Unterschied.
Gab es denn in deiner Familie einen religiösen Hintergrund?
Nicht so stark. Also sie sind durchaus beide gläubig, würde ich sagen, aber es war nie im Vordergrund. Also ich war jetzt auch nicht irgendwie in einer Moscheeschule oder so. Also das lief so mit und ich habe das ganz positiv für mich wahrgenommen, weil ich konnte mehrfach im Jahr irgendwas feiern und Geschenke bekommen. Also die Beilagen, einmal das Opferfest zum Beispiel, Zuckerfest, Ostern, Weihnachten, Geburtstag, Silvester. Ich habe einfach alles für mich mitgenommen.
Christliche und muslimische
christlich-muslimisch
Feiertage,
alles mitgenommen. Hat mich auch nicht sonderlich interessiert, ob christlich oder muslimisch. Hauptsache ich kriege Geschenke. Und deswegen ja, war das so normal für mich.
Als Kind ist man ja sehr empfindlich für Ausgrenzung, als Jugendliche natürlich auch. Wie hast du das damals empfunden und woran hast du das denn eigentlich gemerkt, dass du sozusagen nicht so gleich bist wie die anderen?
Ich weiß gar nicht, ob es ein bewusstes, ausgegrenzt Gefühl war. Und es bezog sich gar nicht so stark auf die Migrationsgeschichte, sondern auch auf das Arbeiterkindsein. Also ich habe eher gemerkt, das ging los mit Reiten zum Beispiel. Reiten, teurer Sport, brauchst irgendwie Stiefel, Pferd, alles Mögliche. Ich wollte es unbedingt machen, es ging aber nicht. Also schon die Stiefel zu kaufen, die waren viel zu teuer. Und deswegen musste ich mir immer irgendwas suchen. Okay, dann pflege ich halt ein Pferd und dann kann ich das reiten. Dann muss ich nichts bezahlen. Also ich merkte eher, dass ich gewisse Sachen einfach nicht mitmachen kann. Und das hat sich dann gar nicht mehr so auf die Einwanderungsgeschichte bezogen, sondern man merkte dann eben schon, Ich wohne auf der Seite der Straße, wo mehr Familienhäuser sind. Das war jetzt nicht Ghetto-like, was wirklich klein war, aber das waren eben so Sozialbauten. Und auf der anderen Seite waren so Einfamilienhäuser. Und mit denen war ich aber auch befreundet. Und ich weiß noch, dass ich in so ein Haus ging und dachte, wie, ihr wohnt hier ganz alleine? Das sind ja 3 Stockwerke, ihr seid doch nur zu viert. Ja, ja, ich habe oben mein Zimmer und Papa hat unten Hobbykeller und so. Wie, ihr seid hier ganz alleine? Also solche Sachen habe ich gemerkt. Aber das war gar nicht ein ausgegrenzt Gefühl, weil ich hatte, glaube ich, das Glück, dass ich ganz viele tolle Freundinnen und Freunde hatte, deren Eltern, das war so eine gewisse Normalität. Also ich habe da einfach drin gelebt sozusagen und habe es eher an so Sachen gemerkt, wenn ich ein Stück weit eingeschränkt wurde und habe das aber versucht immer zu durchbrechen.
Der rechte Kampfbegriff Remigration ist das neue Unwort des Jahres 2023. Es ist ein Unwort, denn eigentlich geht es ja der AfD, die den Begriff geprägt hat, um Deportation, weil sie will, dass Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland vertrieben werden. Wenn du so etwas mitbekommst, auch türkische Frauenverbände haben das ja scharf kritisiert. Wie bedroht fühlst du dich dann eigentlich?
Ich muss sagen, ich sehe das immer aus der journalistischen Brille. Also da merke ich, dass ich solche Sachen immer ganz anders aufnehmen und verarbeiten kann, weil ich dann im Zweifel mal einen AfD-Politiker dazu interviewe. Die Möglichkeit ist ja ein Privileg, ne? Mich dahin stellen kann, sagen kannst du, was meinen Sie denn jetzt damit?
Sagt er dir das dann ins Gesicht?
Na, da wird ja schon gesagt.
Auch zu der Gruppe, die wir eigentlich natürlich vertreiben
nicht.
Wollen?
Natürlich nicht. Da wird natürlich dann gesagt, nein, wer hier einen deutschen Pass hat und wer hier lebt, der ist deutsch, der bleibt natürlich hier und so war das gar nicht gemeint und es geht eher darum, dass man abschieben muss und so. Also das wird ja dann quasi versucht, irgendwie schön zu reden. Und habe aber auch mit anderen Politikern darüber geredet. Also das ist für mich dann immer eher, dass ich immer mit so einer Distanz auf das Thema drauf blicke und versuche, das zu verstehen. Und kenne aber ganz viele tatsächlich, viele Kolleginnen oder auch Freunde und Freundinnen, die sich viele Gedanken machen, wie willkommen man eigentlich ist. Und dass man eben immer noch so gelesen wird. Und dass dann auch auf einmal gefragt wird, sag mal, hast du eigentlich einen deutschen Pass? Also jetzt auch egal. Ja, habe ich jetzt nicht erlebt, aber so Freundinnen, die mir erzählen, dass die dann auf einmal hinterfragt wurden, gar nicht bös gemeint, aber man dann auf einmal wieder anfing, was ist denn jetzt hier deutsch und wer ist denn deutsch und wer gehört denn dazu? Und das ist schon schade, dass es diese Diskussion 2024 überhaupt wieder gibt.
Wie geht es deinen Eltern bei diesen Geschichten?
Da habe ich den Eindruck, dass sie das gar nicht mehr in diesem Tagespolitischen so wahrnehmen. Also die sind Rentner und Rentnerinnen und die sind gesund und denen geht's gut. Und da rede ich auch gar nicht so viel mit ihnen darüber. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie ohnehin zu einer Generation, das habe ich auch in meinem Buch so ein bisschen geschrieben, gehören, die so dazwischen hängen geblieben sind. Also die sind in der Türkei sind sie die Deutschen und in Deutschland sind sie die Türken. Und für die ist das nochmal viel schwieriger, weil die ja tatsächlich auch einen Großteil ihres Lebens in der Türkei verbracht haben. Aber den viel, viel größeren in Deutschland. Also die sind ja mit irgendwie Mitte 20 gekommen und waren dann, ja, oder bis ins Rentenalter eben in Deutschland. Und deswegen haben die aber trotzdem eine andere Sicht darauf, als jetzt jemand wie ich vielleicht, die hier geboren wurde, die hier zur Schule gegangen ist und komplett hier quasi sozialisiert ist.
Als du aufgewachsen bist, hast du da die Erfahrung gemacht? Denn du hast ja sicherlich auch mit anderen Kindern aus türkischstämmigen Familien zu tun gehabt. Hast du da den Eindruck gehabt, dass du als Mädchen anders behandelt wirst als die Jungs?
Ich nicht tatsächlich. Also ich habe jetzt keinen Bruder, sondern eine Schwester. Wir waren also 2 Mädchen und hatten eben wieder das Glück, dass unsere Eltern relativ liberal sind. Wiederum strenger als andere, dann doch konservativer als andere Freundinnen und Freunde von mir oder deren Eltern. Aber bei mir gab es nicht sowas wie, die darf jetzt nicht auf die Klassenfahrt mit und so. Aber das habe ich durchaus erlebt, dass es in türkischen Familien dann problematisch oder türkischstämmigen Familien problematisch wurde, wenn es um eine Klassenfahrt ging, wenn es um Schwimmunterricht ging. Das stand bei uns nie zur Debatte. Also natürlich gehe ich zum Schwimmunterricht. Und ich war auch immer Rambazamba. Ich habe dann nochmal gesagt, wie, Moment mal, also wenn irgendwer das nicht durfte, habe ich auch mit den Eltern geredet. Die lernt ja nicht schwimmen. Wenn die ans Meer fährt, dann ertrinkt die. Also ich war ganz pragmatisch, ja. Ja, wissen wir jetzt auch noch nicht genau, ob wir die da hinschicken und so. Also das gab's schon. Das gab's schon. Und ich will aber, so schlimm sich das anhört, immer so ein bisschen noch versuchen, für Verständnis zu werben, weil das viele Menschen sind, die teilweise einfach auch unsicher waren. Also die kamen, wie gesagt, vielleicht aus irgendeinem Dorf mit 300 Menschen, wo sie vielleicht gedacht haben, das Leben kann noch besser für mich werden, wirtschaftlich, also versuche ich es mal in einem anderen Land, landen dann möglicherweise irgendwo in Berlin, in Köln, in Frankfurt, in einer riesen City. Und ich glaube, egal aus welchem Land man käme, man würde so reagieren, dass man erstmal seine Tradition hält, dass man versucht, erstmal sich mit Gleichgesinnten zusammenzusetzen. Und wenn das dann nicht normal ist, dann ist das irgendwie nicht normal. Und ich hatte den Vorteil, dass meine Eltern immer deutsche Freunde hatten. Die haben die Nachbarn eingeladen. Also das hat sich gemischt. Und das wünsche ich mir, dass das passiert. Ich würde aber nie pauschal immer sagen, das sind jetzt böse Eltern und die sind irgendwie völlig konservativ und wollen dem Kind nur was Böses. Ich finde es nicht gut, wie gesagt, nicht falsch verstehen. Ich will auch keinen verteidigen in dem Sinne, aber ich erhoffe mir immer, dass man das durch irgendeinen Dialog und durch ein Verständnis hinkriegt, dass die Kinder die Möglichkeit haben, weil das gibt es auch heute noch. Ne, dass
das
viele
genau
Kinder,
danach wollte ich fragen.
Also gerade Schwimmunterricht ist sowas, ne, dass dann die Mädchen nicht zum Schwimmunterricht dürfen oder dass die Jungs da mit 14 irgendwie Halligalli auf der Straße machen und die Mädchen sitzen zu Hause. Und das finde ich natürlich überhaupt nicht gut. Ja? Und da muss man irgendwie versuchen, mit den Eltern zu reden. Also dass das auch, ich sag mal, in der Türkei jetzt nicht unbedingt mehr gang und gäbe ist, dass die Mädchen zu Hause hocken. Ja? Oder auch wenn es um Schulbildung geht, dass natürlich auch das Mädchen die richtige Schulausbildung bekommt und nicht nur der Junge. Die Mädchen sind ja eh Pleacher. Ja? Die haben es viel einfacher. Also ja, da werbe ich immer dafür, reden und nicht sofort verurteilen.
Was ich dabei interessant finde, ist, dass die türkischstämmigen Mädchen, die sind besser in der Schule, die machen häufiger Abitur als die Jungs. Ist das sozusagen das Ergebnis der Bravheit, weil sie sich anders nicht so austoben können wie die Jungs? Oder heißt es tatsächlich in türkischen Familien auch heute noch, Mädchen sollen mal schön zu Hause sitzen und lernen und Jungs dürfen raus in die Welt?
Also man kann es nicht verallgemeinern. Ich bin immer ganz vorsichtig, jetzt über so eine Masse zu sprechen. Also ich würde sagen, dass es dieses und jenes gibt. Ne? Also es gibt ja sehr viel gebildete türkischstämmige hier, gerade in Berlin oder auch in größeren Städten gibt es ganz viele, die natürlich sagen, mein Kind geht zur Schule, egal ob Mädchen, Junge, das studiert, das macht ein Jahr Ausland. Meine Bubble in Istanbul zum Beispiel, alle im Ausland studiert, im Gegensatz zu mir. Da bin ich quasi die Dorffrau, die vom Dorf kam und nicht studiert hat. Also es gibt diese und jene. Ich glaube aber, und wir sprechen ja vielleicht über einen Teil, der eher konservativer, traditioneller und so ein bisschen hadert mit gewissen Dingen. Und da passiert das durchaus noch. Und ich würde aber sagen, dass die Mädchen durchaus auch selbstbewusst sind. Also wenn ich bin in verschiedenen Vereinen und so mal gewesen und habe mit den Mädchen gesprochen und habe so das Gefühl, die sind schon sehr selbstbewusst. Das ist für die natürlich auch was, die wollen auch gut in der Schule sein. Also die wollen gute Noten haben, die wollen auch was draus machen.
Fast ein Viertel der Menschen mit einem Migrationshintergrund, die hierzulande leben, sind türkische Frauen. Fast ein Viertel. Sie sind also eine wirklich große Bevölkerungsgruppe. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass die Mehrheitsgesellschaft sehr wenig speziell über diese Frauen weiß. Und dass es eben nach wie vor das Klischee gibt, türkische Frauen gleich Kinder, Kopftuch und Koran. Mhm.
Das denke ich auch. Also ich glaube, dass das eigentlich ein Problem ist, weil da ja auch wieder gelesen wird, die und wir und wie sieht man aus und wie verhält man sich und wie, ich weiß nicht. Also ich finde das ganz schwierig, weil ich nie eine homogene Masse sehe. Ja, es gibt die Gläubigen mit Kopftuch, es gibt die unterdrückten Frauen, die gibt es aber auch überall. Es gibt die sicherlich sehr modern, die gar nicht auffallen. Also ich kriege ganz oft zu hören, wenn ich zum Beispiel hier vorne, wir sind jetzt ja gerade hier in der Friedrichstraße, wenn ich hier um die Ecke gehe zu so einem Kiosk und kriege mit, die sprechen Türkisch, dann spreche ich manchmal Türkisch, weil ich es nett finde. Dann sage ich, Merhaba, was ist denn das? Ne? Guten Tag, wie geht's Ihnen? Und dann gucken die mich an wie ein Auto. Woher können Sie denn Türkisch? Sie sehen ja gar nicht so aus. Sag ich, okay, jetzt sagen die mir das auch so, dass ich nicht so aussehe, obwohl ich braune Augen habe, braune Haare. Aber es gibt ja auch so ein gewisses Bild. Also wie wird man gelesen? Es sind ja auch viele türkischstämmige Frauen tatsächlich auch an Unis und was weiß ich, vielleicht in Rollen, also die Professorin, es fällt einem nur gar nicht so auf, über die wird halt nicht geredet.
Und das muss ja auch einen ganz schönen Frust bei den Frauen erzeugen. Der Typ schon wieder. Ich fürchte, Pina, wir müssen uns ihn anhören. Der hält vorher einfach nicht die Klappe.
He's Mr. Know-it-all.
Sorry. Ich musste kurz dazwischen gehen. Ihr habt sowas von das Thema verfehlt. Bei eurem Drumherum-Gerede muss ich einfach mal dazwischen gehen. Also, warum gibt es wohl so viele Vorurteile gegen türkische Frauen? Warum wohl wirken viele so rückständig, als würden sie immer noch in Anatolien leben? Ich denke, weil sie leider oft genug im Kopf haben, was sie auf dem Kopf tragen. Sprecht doch endlich mal über das Kopftuch. Wollt ihr etwa behaupten, das sei kein Zeichen von Unterdrückung und kein religiöses Symbol? Wer bindet sich denn schon freiwillig so ein Ding um, das jede Frau hässlicher macht, als sie ist? Ich meine, Mir kann es ja egal sein, was so eine Muslima zu Hause treibt. Soll sie sich doch den Paschas und dem Koran unterwerfen, wenn es Spaß macht. Aber in der Öffentlichkeit hat das Kopftuch gar nichts zu suchen. Erst recht nicht in der Schule oder auf der Arbeit. Muss ich mich beim Bäcker etwa von einem Kopftuchmädchen bedienen lassen? Ich kaufe doch kein Fladenbrot, sondern frische Brötchen. Meine Meinung? Das Kopftuch gehört einfach nicht zu Deutschland. Und das solltet ihr mal kapieren, bevor es mit der schleichenden Islamisierung so weitergeht.
Hast du jemals Kopftuch getragen? Deine Eltern haben dich ja offenbar überhaupt nicht in der Richtung gezwungen. Aber es gibt ja auch viele junge Mädchen, die finden das in einer bestimmten Altersphase einfach auch cool, um sich abzugrenzen, um was Besonderes zu sein.
Mein Anderssein resultierte darin, dass ich einen Undercut hatte und aussah wie Salt-and-Pepper-Sängerin. Kannst du dich an die erinnern? Die Haare bis hinten wegrasiert hatten und vorne sah es aus wie ein ganz klassischer Bob und hinten waren komplett die Haare wegrasiert. Das war mein Anderssein oder Hedda.
Aber diese verdammte Debatte um das Kopftuch, die führen wir ja seit 1998. Ist das Kopftuch nun ein Symbol für die Unterdrückung der Frau? Ist es ein Hindernis für gelungene Integration? Werden Frauen mit Kopftuch diskriminiert?
Na, ich glaube schon, dass die Frauen, wenn man sie fragen würde, einige schon mit Ja diese Frage beantworten würden. Weil man sieht ja an den Diskussionen, ne, darf man es tragen, darf man es nicht tragen, auch wenn man jetzt irgendwo hier mal einkaufen geht und an der Kasse sitzt jemand. Ich nehme das gar nicht so wahr, weil ich insgesamt eben immer die Diversität in allem sehe, ob da jetzt jemand irgendwie den ganzen Kopf tätowiert hat und 50 Tattoos, Piercings im Gesicht hat oder ein Kopftuch. Das ist mir eigentlich egal, weil das muss die Person für sich entscheiden. Aber natürlich ist das Kopftuch so ein Triggermoment für ganz viele, ne? Und da muss man natürlich auch drüber reden, in welcher Form will die Frau das wirklich? Will das Mädchen das? Wird das quasi erwartet von der Familie? Und mir ist es eben mal wichtig, das muss natürlich alles auf Freiwilligkeit sozusagen basieren, egal was man da tut. Ne? Wenn ich daran glaube, wenn die Frauen daran glauben, why not? Also das gehört dann zu dem Glauben dazu. Wenn das aber etwas ist, was sie eigentlich gar nicht wollen, ist natürlich problematisch.
Das Problem ist ja, dass man da nicht so richtig in die Familien reingucken kann, obwohl ich inzwischen den Eindruck habe, dass es gerade unter türkischstämmigen Mädchen auch eine Form von Community-Bildung ist. Mhm. Dass die sich ganz bewusst sagen, wir tragen jetzt alle Kopftuch und auch wissen, dass sie damit bei einem bestimmten Teil der Mehrheitsgesellschaft komisch angeguckt werden.
Ja, das ist so ein bisschen natürlich auch vielleicht eine Art der Abgrenzung, gerade in einem bestimmten Alter, dass man das Gefühl hat, man will irgendwie anders sein und dann das quasi sich rauspicken kann, hat sicherlich auch mit dem Umfeld zu tun, in dem man sich bewegt. Wenn jetzt alle meine Freundinnen sagen, komm, wir machen das, dann macht man es wahrscheinlich auch eher. Deswegen finde ich es ja auch immer ganz toll, wenn man es schafft, auch gerade wenn wir jetzt wieder über Wohnraum, wie Ghettobildung und so weiter sprechen, dass sich Menschen mischen, jeglicher Herkunft, vor allem aber auch soziale Hintergründe sich mischen. Das hat ja auch ganz viel damit zu tun, wo man am Ende wohnt und welches Umfeld man hat. Und dennoch will ich immer wieder sagen, Freiwilligkeit völlig okay. Wenn die meinen, dann fühlen sie sich wohl, ist doch super. Es darf nur kein Zwang sein.
Also. Und es gibt ja auch sehr viele Frauen, die sagen, naja, irgendwann habe ich mal Kopftuch getragen, aber dann war mal Schluss damit und so. Also die das auch gar nicht so dramatisch sehen, wie eben manche, vor allen Dingen Männer, die sich in dieser Debatte hervortun und dann mit so einem bevormundenden und patriarchalen Gestus, so wie wir es gerade von unserem Zwischenrufer gehört haben, da frage ich mich immer, geht es diesen Männern tatsächlich um die betroffenen Frauen?
Gute Frage, worum geht's? Also ich glaube, es gibt ja manche, die sich so überall einmischen und das dann immer besser wissen. Dann wird natürlich auch so eine moralische Keule rausgeholt, dass man jetzt meint, was besser ist, wie auch immer, für wen auch immer. Und Männer neigen ja ohnehin, würde ich jetzt dazu sagen, dann mal ungefragt ihre Meinung zu sagen. Ja, das ist eben das klassische Mansplaining.
Und das ist ja auch so toll, dass sie dann immer, wenn es nicht um ihre eigene Haustür geht, anderen sagen wollen, so welche Möglichkeiten Frauen haben sollen, sich zu emanzipieren.
Ja, und dann ist ja auch die Frage, was ist eigentlich emanzipieren? Das kann man natürlich da auch ganz lange drüber reden, was bedeutet das eigentlich von was und wem? Also es ist dann die Frau und wenn dann noch so eine Kampfemanze, ne? Dann ist man anstrengend und so nicht. Was soll denn das heißen? Also woran macht man das eigentlich fest? Und das finde ich immer spannend, weil das gar nicht mehr als gesellschaftliches Tool oder als gesellschaftliche Aufgabe angesehen wird, sondern auf Frauen fixiert wird. Und dann aber auch mit einer ganz klassischen Zuschreibung.
Ja, und eine andere Form der Bevormundung hat sich ja auch Friedrich Merz geleistet. Es gibt ja leider so dumme Sprüche, die man so schnell nicht vergisst. Und einer dieser dummen Sprüche von Friedrich Merz war eben die von den kleinen Paschas. Mhm, also nach dem Motto, die muslimischen Jungs werden zu dominantem patriarchalen Verhalten erzogen, während die kleinen Mädchen, das hat er nicht gesagt, aber wahrscheinlich gedacht, zum Kopftuch gezwungen werden.
Das Problem ist eben die Pauschalisierung. Also da bin ich wieder bei dem Punkt, was ich ja die ganze Zeit versuche, quasi in dem Gespräch klar zu machen, dass eine Pauschalisierung einfach nicht okay ist bei niemandem auf dieser Welt. Ja, also dass man nicht pauschal sagen kann, alle muslimisch erzogenen Jungs sind jetzt Little Paschas. Übrigens, vielleicht auch das als kleiner Ausflug, in der Türkei beispielsweise ist Pascha und Prinzess eine liebevolle Umschreibung für Junge oder Mädchen. Küçük Paşam, ne, mein kleiner Pascha. Und das ist gar nicht Pascha in dem Sinne, sondern das ist so wie mein kleines Mäuschen, mein kleiner, was weiß ich was. Ja? Und bei Mädchen wird dann Prinzess, also Prinzessin gesagt. Da wird das auch so ein bisschen anders genutzt. Auch wenn er vielleicht einen Punkt hat mit manchen Dingen, ja, ich will das überhaupt nicht abstreiten, hilft ja so eine Aussage nicht. Also was erreicht man dadurch? Ich habe mit ihm auch darüber diskutiert tatsächlich. Little Pascha oder auch die Aussage Neukölln und so ist es Deutschland und was weiß ich. Also wo führt das hin? Weil man durch diese Pauschalisierung einfach Menschen schlecht dastehen lässt und es bringt nichts.
Du würdest also grundsätzlich sagen, es gibt kein Männerbild in der türkischen Community, ich verallgemeiner jetzt mal, dass eine bestimmte Männerdominanz...
Nee, das sage ich nicht. Ich sage nur, dass es nicht pauschal ist. Also deswegen war mein Einschub auch eben wichtig, das wird es geben und das gibt es auch. Und da muss man auch drüber reden. Und ich glaube schon auch, dass sowas traditionell Religiöses hat, was sich so durchgespielt hat über die Generation. Oft sind das ja auch Jugendliche, die schon der dritten Generation hier sind, denke ich, die sprechen kaum Türkisch, ja. Und trotzdem fühlen sie sich dem so verbunden und werden eben auch in der Familie vielleicht so großgezogen. Das gibt es absolut. Natürlich kann die da nicht irgendwie ein Junge türkischstämmig in die Schule kommen und der Lehrerin sagen, du bist eine Frau, mit der rede ich nicht. Natürlich geht das nicht. Und da muss man aber mit der Familie reden und mal gucken, welche Strukturen stecken eigentlich dahinter.
Was bei vielen Deutschen auf Unverständnis und massive Kritik gestoßen ist, liebe Pina, bei der Wahl in der Türkei im vergangenen Jahr haben sehr viele Deutsch-Türken den autokratischen Präsidenten Erdogan gewählt. Von den Wahlberechtigten, die tatsächlich ihre Stimme abgegeben haben, waren es 67%.
Das ist eigentlich der Punkt, den ich eben meinte, dass du da immer noch in so einem traditionellen Bild vielleicht bist und dich da irgendwie zugehörig fühlst. Und ich habe da auch keine Antwort drauf, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie man es auch schafft, auf beiden Seiten zu sagen, wir sind doch hier auch eins. Und du kannst dir doch deine Tradition bewahren. Und trotzdem kannst du doch auch hier leben und hier die Tradition mitmachen. Also so bin ich eben groß geworden. Ich habe das einfach gemixt. Das stand für mich überhaupt nicht mehr zur Frage. Ich habe auch nicht die Frage, welche auch andauernd gefragt wird, bist du mehr Türkisch oder Deutsch? Sag ich das. Ich stehe doch nicht morgens auf und gucke in den Spiegel und frage mich das. Das interessiert
Dumme
mich gar
Frage.
Nicht. Ja, aber es passiert viel. Und es ist natürlich auch jetzt, wenn wir diskutieren, schwebt das ja so ein bisschen drüber. Man versucht, das in Gefäße zu kriegen. Und das ist so schwierig, weil du bei dem Thema oft nur gewinnen oder verlieren kannst, glaube ich. Und
aber bei Erdogan geht's doch um was anderes. Ja. Da haben wir einen Despoten. Die Türkei ist das Land, das unendlich viele Journalisten im Knast hat. Wir denken an den berühmt-berüchtigten Fall von Deniz Yücel.
Ich habe eine Doku drüber gemacht und ihn getroffen und an seiner Freilassung zumindest 2% mitgewirkt. Genau.
Aber die Erfahrungen, die Menschen in der Türkei machen, wenn sie sich kritisch gegenüber dem System äußern, die sind ja brutal. Die sind ja brutal. Machen sich das die Wähler und Wählerinnen hierzulande nicht klar? Oder ist es ihnen egal, was mit ihren Landsleuten passiert?
Das kann ich tatsächlich gar nicht erklären. Ich weiß es wirklich nicht. Ich würde es gerne wissen. Ich weiß nur, dass ich angesprochen werde ganz viel, gerade von türkischen Freundinnen in Istanbul, also die eben in der Türkei leben. Die mal sagen, du, wir verstehen das gar nicht. Da haben die irgendwie so in den Niederlanden und Deutschland, die wählen da, die wohnen doch alle gar nicht hier. Die betrifft das doch gar nicht. Warum wählen die denn? Also, warum wählen die den denn?
Ja, zumal oder warum, wenn deine Freunde und Freundin von der liberalen Seite
ja,
herkommen.
Obwohl ich auch genug im Umfeld, das ist ja auch wie in den USA oder so, ja, da gibt's auch welche, die Trump und die, also auch Leute kennen, die Erdogan wählen. Und auch die wundern sich und sagen, ja, Moment mal, die leben hier doch gar nicht. Also, die wissen doch gar nicht, was hier los ist. Also, das sorgt sowieso für Verwunderung. Was, glaube ich, lange Zeit ein Problem war, es geht ja dann vor allem um Leute, die auch nur den türkischen Pass haben, die dann mit einer Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland leben. die ja hier gar nicht Teil des Systems sein können, wenn es um Wahlen zum Beispiel geht. Das ist ja was ich gar nicht, die dürfen nicht wählen. So, und vielleicht ist, ich versuche es immer nur irgendwie zu verstehen, ja. Ich will niemanden verurteilen, ich will auch niemanden in Schutz nehmen. Ist überhaupt nicht meine Aufgabe. None of my business. Aber quasi als Journalistin zu versuchen zu verstehen, warum machen die das? Und ich glaube, ein Grund ist, wenn es auch nur ein kleiner Teil ist, dass sie eben sonst nicht mitbestimmen können. Da können sie jetzt mal mitbestimmen. Dann wirkt das aus der Ferne vielleicht so, ach, der ist da, der macht mal Ansagen, ne? Auch hier Deutschland macht der mal Ansagen und dann wird man auf einmal so eine Community und dann wählt man halt.
Ja, und warum wollen Frauen das? Denn es gab ja auch genügend Frauen im vergangenen Jahr, die explizit für Erdogan getrommelt haben. Erdogan, der es geschafft hat, die Türkei auf eine Art zu re-islamisieren, wie man es sich vorher bei einem an vielen Stellen säkularen Land gar nicht vorstellen konnte. Und Frauen haben da in diesem System nicht so viel zu sagen.
Da würde ich sagen, jein. Ich glaube, dass die Mischung darin besteht, dass er ja den Frauen dort vermittelt, du, die arbeiten geht, geh ruhig arbeiten, sei Professorin, sei CEO eines Unternehmens, gibt es in der Türkei ganz, ganz viel übrigens. Da ein kleiner Schlenker, dass türkische Frauen überhaupt nicht verstehen können, dass wir hier so eine schlechte Frauenquote haben. Die gucken mich alle an wie ein Auto. Also ich kenne ganz, ganz viele, die wirklich in wichtigen Positionen sind. Gibt es übrigens dann auch religiös und nicht religiös. So, und er vermittelt ihnen ja, du kannst arbeiten, du kannst CEO werden, du kannst alles machen, du darfst aber dein Kopftuch tragen zum Beispiel. Also er vermittelt ihnen ja die traditionellen religiösen Werte, die ihnen vermeintlich von anderen weggenommen wurden. Und deswegen, wenn dann auch die Frauen konservativ traditionell sind, finden die das natürlich gut. Und es geht natürlich auch um Frauenbild, Familienbild, kriegt ganz viele Kinder und so. In der Diskussion sind wir hier mittlerweile auch schon, ja, wie viele Kinder soll man eigentlich kriegen, sind schon wieder weniger geworden, 1,36 oder so. Und es ist tatsächlich so, dass die das dann gut finden. Die sagen auch, ja, ich kann drei Kinder haben und gehe aber trotzdem noch arbeiten, 12 Stunden am Tag. Und er vermittelt ihnen, ich schaffe dir diese Möglichkeit, interessanterweise. Also für sie wäre das gar kein Rückschritt. Sie empfinden es, glaube ich, nicht als, es ist sozusagen so religiös traditionell, dass ich am Ende zu Hause lande und kein Recht mehr habe. Das entsteht bei ihnen, glaube ich, gar nicht.
Der verlängerte Arm von Erdogan, sagen zumindest KritikerInnen, zeigt sich ja jetzt auch hier in Deutschland, in dem eine neue Partei in Gründung ist, die schon bei der Europawahl antreten will und dann auch bei der Bundestagswahl. Braucht die türkische Community deiner Einschätzung nach wirklich so eine Art der Vertretung?
Was ich spannend finde, Europawahl, die Spitzenkandidatin, eine Frau. Und ich glaube schon, dass Erdogan ja durchaus mit seinen Beratern genau weiß, wo sind offene Stellen sozusagen, die man füllen kann. Und da sind ja auch Erdogan-nahe Leute mit in dieser Partei da war. Und tatsächlich ist die Frage, braucht man das? Ja, nein, braucht man Bündnis Sarah Wagenknecht? Braucht man die AfD? Was braucht man an Parteien eigentlich so? Aber er merkt natürlich, dass das Potenzial da ist. Also es wird ja schon von manchen irgendwie als die islamische AfD bezeichnet, also sehr konservativ und eben nationalistisch und so weiter. Da merkt er, da ist wahrscheinlich Potenzial. Ich bin gespannt, wie viel Potenzial es am Ende wirklich ist. Wie viele würden wirklich diese Partei wählen? Und ich habe mal so ganz grob da irgendwie durchgeguckt. Es hat natürlich ein sehr konservatives, sehr rückwärtsgewandtes Bild von Gemeinschaft, von gemeinsamem Leben. Aber ich kann es noch nicht so richtig einschätzen. Also wird das wirklich aufgehen, dass man sagt, man fischt ein paar Leute ab. Man wird da ein paar Leute abfischen, aber ob das jetzt der große Erfolg wird, weiß ich nicht. Ist ja insgesamt was, womit wir uns, glaube ich, gerade in Deutschland so ein bisschen mehr auseinandersetzen. 75 Jahre Grundgesetz, ist Demokratie eigentlich noch so, wie sie vielleicht vor 10 Jahren wahrgenommen wurde und auch diese Verbreitung der politischen Ansichten oder Verbreiterung, sage ich es mal so. Also du hast einfach immer mehr Parteien. Das kannten wir ja ganz lange nicht. Also hier gab es die Volksparteien. Und dann gab es noch die komischen Grünen und irgendwie die komischen davon der FDP. Und dann wurden die dann irgendwann aber auch etablierter. Und das war's. Und wir merken jetzt, da gibt es die Werteunion, dann gibt es die, dann, okay, AfD ist ja mittlerweile auch schon etabliert, ist auch schon lange dabei. Jetzt, wie gesagt, Bündnis Sarah Wagenknecht. Dann entsteht hier noch eine Partei, da noch eine Partei. Das ist ja insgesamt eine Frage. Es gibt immer mehr Gefäße, finde ich. Also,
ja, das stimmt schon.
Und ich würde es deswegen gar nicht so in dieses muslimisch. Du spaltest ja insgesamt dadurch. Also das Rechte sortiert sich, das Linke sortiert sich, dann sortiert sich vielleicht das muslimisch Geprägte. Das finde ich insgesamt für eine Gesellschaft spannend.
Aber die Frage ist doch, was bedeutet es, wenn nach ethnischer Zugehörigkeit gespalten wird? Das ist ja genau das, was die AfD tut. Deswegen wundert es mich gar nicht, dass diese neue Partei als türkische AfD bezeichnet wird. So wie die AfD halt für die deutsche Mehrheitsgesellschaft glaubt, trommeln zu müssen, würde es dann die für eine türkischstämmige Minderheit tun.
Absolut. Das andere wären Lager, ne? Links, rechts und so weiter, als Werteunion, BSW. Und das finde ich auch in dem Sinne problematisch, dass ich mich frage, was will die denn dann erreichen, diese Partei? Also was will man damit eigentlich so richtig erreichen? Aber ich würde es trotzdem als insgesamte Herausforderung für eine Demokratie empfinden, weil diese Slots gesehen werden. Also der Maaßen sieht den Slot für eine Werteunion. Die Sarah Wagenknecht sieht einen Slot für ihre Partei. Der denkt, hier, ich könnte die Muslimischen ansprechen. Also das finde ich abgefahren, dass das funktioniert. Das wäre vielleicht vor 10 Jahren gar nicht so gegangen. Und das ist ja das, was Demokratie herausfordert, dass auf einmal überall so kleine Sprösschen rauskommen. Ja? Und das kann einmal auf Ethnie gehen, das kann einmal auf rechts, das kann einmal auf links gehen. Was macht man damit? Das machen auch die etablierten Parteien damit. Warum spricht die SPD, die ja eigentlich auf der einen Seite das die Arbeiterpartei ist und sozial und so weiter, müsste eigentlich eher die migrantische Schicht ansprechen. Dann würde man sagen, nee, vielleicht doch eher Union, weil sie eher konservativ wählen würden. Warum schaffen die es zunehmend nicht?
Was müsste eigentlich die Politik tun, um eben auch da keine weiteren Gräben aufgerissen werden, sondern über diese Gräben eher Brücken gebaut werden?
Sprache ist ganz wichtig. Wie formuliert man vielleicht auch Kritik, die angebracht ist? Also wir haben jetzt über Paschas gesprochen, wir haben über die Muslime, über die Frauen, also wie schaffe ich es erstmal über eine Sprache, eine Gemeinsamkeit und auch ein Wohlwollen auszudrücken, dass ich erstmal sage, versuche es zu verstehen, auch wenn ich es nicht gut finde, wir reden mal miteinander, das fehlt uns ja insgesamt. Politik hat da eben auch einen großen Punkt, ne? Wie schlagkräftig muss ich in meiner Sprache sein für den nächsten X-Tweet und so weiter oder was rauszuhauen. Das stelle ich mir manchmal irgendwie oder wünsche ich mir manchmal ein bisschen sortierter. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft versuchen können, und das geht schon in den Schulen los, das geht aber auch bei der Arbeit los oder in irgendeinem Café oder was weiß ich, einfach mal ein bisschen offener und wohlwollender zu sein. Und das gilt für alle Seiten. Und gerade in den Schulen finde ich es unglaublich wichtig. Man kann das nicht den Lehrern zuschieben und so. Da muss es irgendwie auch ein System geben, dass erstmal Kinder, und da bin ich wieder so ein bisschen bei dem Thema, was mich ja viel beschäftigt, Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit, dass man in diesem Land schon mal von klein auf so groß wird, dass man das Gefühl hat, ich gehöre ja dazu. Ich gehöre das dazu, ich habe die gleichen Chancen. Ist jetzt auch egal, ob ich ein Kopftuch habe oder nicht, ob ich das will oder nicht, ist wichtig.
Ob meine Eltern aus dem Arbeitermilieu stammen oder nicht.
Genau, oder studiert oder ob die aus einem anderen Land kommen oder ob die vielleicht eine Behinderung haben und ich dadurch eingeschränkt bin. Also, dass man einfach versucht, eine Chancengleichheit von Anfang an herzustellen, weil ich glaube, dass du dann dich so einer Gesellschaft auch verpflichteter fühlst, weil du bist ein größerer Teil davon. Und das wäre meine Hoffnung. Also, dass man es schafft, den Menschen das Gefühl zu geben, ihr seid hier alle willkommen. Und man hält sich hier an die demokratischen Werte. Das gilt für alle. Ja. Und wir versuchen es irgendwie gemeinsam zu lösen. Hört sich so ein bisschen an wie, ich wünsche mir den Weltfrieden, ich weiß. Aber
ja, aber den Weltfrieden zu wünschen ist ja nichts Schlechtes.
Wünschen wir uns auch, genau, gerade in dieser Lage. Von daher wäre das so ein bisschen Wunsch. Miteinander reden und Gleichheit hinbekommen für alle.
Vielen Dank, Pina. Schön, dass du da warst.
Danke fürs Gespräch.
Kann Frau ganz ruhig daherkommen und trotzdem sowas von wütend sein? Und dabei noch intelligent unterhaltsam? Silke Burmeister kann das, und zwar perfekt. Hier ist sie mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, und nun ich wieder und gleich wieder auf 45 Umdrehung. Ach, was sage ich, 78. Dieser Tage kam das neue Album von Scooter auf den Markt. Scooter, das ist Kick für Techno, deutsch schlicht billig. Kein großes Ding, würde man denken, wäre da nicht das Cover. Es erinnert an das legendäre Cover der Rolling Stones, Sticky Fingers. Nur ist die Jeans, die Scooter zeigt, nicht geschlossen, sondern geöffnet. Man sieht etwas, das Haut sein soll, und statt einer Rechtsträgerbeule zeigt es einen weiblichen Schoß. An der Jeans baumelt, und jetzt wird's unangenehm, der Scooter Backstage Pass. AAA ist dort zu lesen, Access All Areas, Zugang zu allen Bereichen. Eine Doppeldeutigkeit, die nicht erst seit dem Skandal um Till Lindemann von Rammstein eklig ist. Wir erinnern uns. Diverse Frauen gaben an, von Lindemann vor, nach und während seiner Konzerte zu sexuellen Handlungen genötigt worden zu sein, zum Teil wohl unter Betäubung. Es offenbarte sich ein System der organisierten Zuführung junger Frauen in jene Bereiche einer Konzerthalle, die dem breiten Publikum nicht zugänglich sind. Der Begriff Row Zero wurde zum Synonym für ein System männlichen Machtmissbrauchs im Kontext sexueller Übergriffe. Und nun Scooter. Als hätte es den Skandal letzten Sommer nicht gegeben, bildet Scooter eine geöffnete Jeans ab und schreibt dazu Zugang zu allen Bereichen. Das Perfide daran, so denke ich mir, sie machen das nicht, obwohl es den Skandal um die Vorwürfe gegen Lindemann gibt, sondern weil es sie gibt. Das Cover ist eine Solidaritätserklärung mit einem vermeintlichen Gewalttäter. Mit einem Mann, der für das alte Ruhm des Musikbusiness steht, für Ausschreifung und Exzess mit einem Kaiser in der Mitte, einem Sonnengott, dem nichts etwas anhaben kann. Es ist die Botschaft von Hans-Peter Gerdes an Till Lindemann, aber auch an die Welt. Wir lassen uns nicht in unseren Garten pissen. Wir sind der Chef im Ring und wir bleiben der Chef. Und Chef zu sein heißt, am alten Prinzip des Machtmissbrauchs festzuhalten. Am Spiel mit den Reizen, die der Ruhm und die Popstar heroisch aussenden und das, was daraus folgt, in vollen Zügen auszunutzen. Weibliche Bewunderung und der Wunsch nach Heldennähe. Es ist die klare Aussage eines 60-Jährigen an einen 61-jährigen Generationskumpel, wir lassen uns nicht von einer woken Achtsamkeitshorde den Spaß verbieten. Wir sind die Generation der Wichsbolde und das ist auch gut so. Wir können den Männern die Dummheit nicht verbieten und wie sich zeigt, ihr überholtes Männerbild nicht austreiben. Aber immerhin ändert sich das Bild, das Frauen von sich und von Männern haben. Diese Rockopas werden bald zu einer Spezies gehören, die man sich anschaut wie Nachbildung von Dinosauriern. Wie welche anmuten, tun sie schon jetzt.
Nun glaubt ihr sicher, die Welt ist nur hässlich. Aber das stimmt ja nicht. Denn es gibt sie noch, die gute Nachricht. Zum Beispiel von einem neu gegründeten Bündnis. Sein Motto? Zusammen für Demokratie, im Bund, vor Ort, für alle. Rund 50 Organisationen haben sich in der vergangenen Woche dafür zusammengeschlossen. Ich meine, 50 Organisationen, das gibt es nun echt selten, oder? Frauenverbände machen damit, Gewerkschaften, die Kirchen, Wohlfahrts- und Umweltverbände und. Ihr Ziel? Der Einsatz für Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und eine klimagerechte Zukunft. Und wie heißt es in der Erklärung des Bündnisses? Extreme Rechte wie die AfD sind die Stichwortgeber für einen Diskurs des Ausschlusses, der Ungleichheit und des Antifeminismus. Dieser Bedrohung will sich das Bündnis solidarisch und in Vielfalt entgegenstellen. Sein Wahlspruch: Gemeinsam verteidigen wir unsere Demokratie und alle, die hier leben, gegen die Angriffe der extremen Rechten. Na, wenn das keine gute Nachricht ist. So. Mit dieser Ermunterung verabschiede ich mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Und hier kommt noch schnell der kleine Werbeblock. Wenn euch die Folge gefallen hat, fände ich es wunderbar, wenn ihr Mikas Matrix teilt, abonniert, hoffentlich die weiteren Folgen anhört und schreibt mir doch, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Und damit es euch bis zum nächsten Mal nicht zu langweilig wird, hier noch eine Erkenntnis der amerikanischen Radikalfeministin Mary Daly. Wenn eine Frau zur Realität durchdringt, lernt sie ihren Zorn kennen. Und das heißt, sie ist bereit zu handeln. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion: Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion: Simon Eichinger und Oliver L. Nehmer. Rubriken: Silke Burmeister, Anja Wölker, Oliver L. Nehmer und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.